Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen hier bei den Two Queer Nights. Nach längerer Winterpause sind wir zurück und begrüßen euch im Jahr 2026 und tatsächlich schon im zweiten Kalenderjahr dieses Podcasts. Und ich begrüße, wie auch im letzten Jahr, an meiner Seite Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai. Stimmt, zweites Jahr. Gefühlt.
Zweites Kalenderjahr. Ne? Das zweite Jahr bricht erst im Oktober, September an. Aber es ist das zweite Kalenderjahr. Ja.
Trotzdem fühlt es sich nicht so an. Es ist schon, also wäre es schon so lange. Also.
Nee, tatsächlich habe ich auch gedacht so, huch, ja. das ging schnell.
Spannend.
Ja, bist du erholt, war der Monat Podcast-Pause erholsam.
Was den Podcast angeht, eventuell, aber ansonsten sind wir ja mitten in der Hypercare-Phase im Projekt. Deshalb hatte ich nicht so wirklich viel freie Tage, außer die Feiertage natürlich. Mhm. Also nee, erholt bin ich nicht. Das muss ich irgendwann nachholen. Okay. Aber bei dir war es okay, oder?
Ja. Ich brauche hier die letzten zwei Wochen, um irgendwie immer noch mal tanken zu können. Das hast du auch jetzt Ende Dezember gemerkt. Das war die Luft einfach raus, ne? So, dass nicht noch so ein bisschen Luft im Ballon war. Das war wirklich leer. Der hat komplett Vakuum gezogen. Es war so, ich hatte keinerlei Energie mehr. Es war einfach nichts mehr da. Und die zwei Wochen waren echt gut. Ich habe dann zwischendrin auch wirklich mal Tage gehabt, wo ich mal wirklich konsequent gar nichts gemacht habe. Ne? Also, Essen gekocht. Okay, aber.
Ja gut, aber so, das Hirn aus, entspannt.
Hirn aus, gar nichts. Ne? Und auch mit den Kindern einfach nur was gespielt und sonst einfach mal gar nichts gemacht und geguckt, dass sich auch das Einkaufen irgendwie so legt, dass ich halt zwischendrin einfach Tage habe, um gar nichts zu tun. Vogelhäuschen habe ich noch gebaut, okay, das war aber auch noch entspannt. Mhm. Und ansonsten, ja, sind die zwei Wochen im Jahr, die ich irgendwie... Also die mir persönlich tatsächlich wichtiger sind als so ein Jahresurlaub in der Mitte. Da entspannst du ja nicht. Das ist ja Stress mit Urlaub fahren und von da irgendwie ans Ziel und dann dort irgendwie Sachen unternehmen. Und das wäre das auch wirklich als Urlaub und als erholsam bezeichnet, der lügt. Punkt. Punkt, okay. Also mit Kindern. Ne? Also
ja.
Wenn du irgendwie als Paar unterwegs bist, vielleicht noch, ne? Aber. Nee. Aber so Ende des Jahres dann so um Weihnachten rum und dann wirklich mal komplett ausklinken, runterfahren. Gut, kam jetzt dann natürlich noch dazu mit dem Unternehmenswechsel, ne, dass du sowieso irgendwie noch so einen Cut hattest.
Ja,
mit das eine beendet, das andere fängt an. Was es ja im Endeffekt nicht ist, weil ich ja am 2. den Rechner angemacht habe und genauso weitergemacht habe wie das Jahr davor. Aber ja. War gut. Und in der Zeit auch keinen Podcast irgendwie produzieren zu müssen, war der Sache, glaube ich, auch förderlich, weil ansonsten hätte ich, glaube ich, auch nicht runterfahren können, weil er immer noch mal im Nacken sitzt, du musst noch lesen und wenn du es aufgenommen hast, muss es geschnitten werden und noch hochgeladen werden und bearbeitet und ja, also deswegen die Zeit ist mal komplett runtergefahren und deswegen in der Zeit auch kein Podcast, weil sonst besteht der Podcast auch nicht mehr lange, weil ich dann irgendwann feststelle, dass es mich noch mehr aussaugt und dann könnte ich es nicht weitermachen.
Das soll ja Spaß machen. Und
genau.
Ich glaube, wir hatten ja angekündigt, dass wir ein bisschen vorproduzieren wollen. Aber ich glaube auch, dass die Pause eigentlich sinnvoller war an der Stelle.
Ja, weil, oh Wunder, wir haben natürlich nicht vorproduziert.
Egal. Also, wenn wir es so schaffen wie heute, dass wir nicht auf den letzten Drücker fertig werden mit Lesen, finde ich es allein deshalb schon ein bisschen entspannter.
Ja, es ist ruhiger. Das merkt man auch so ein bisschen am Vorgespräch und jetzt an dem Gespräch. Es sind immer die Folgen, wo wir am Anfang bei der Begrüßung uns mehr quasi von der Seele labern, ist falsch, oder wo wir mehr quatschen und weil es einfach entspannter ist. Ne?
Ja.
Wenn ich gerade 5 Minuten vorher beim Lesen vorher fertig wurdest.
Das stimmt. Ich bin gespannt, an wie viel ich mich noch erinnere, weil ich habe versucht, weniger Details aufzuschreiben. Also natürlich die Dinge, die ich wichtig finde, aber dadurch, dass es jetzt bei mir schon eine Woche her ist, dass ich das alles gelesen habe, bin ich gespannt, wie ich noch gedanklich reinkomme. Denn lustigerweise, ich weiß nicht, ob es an der Pause liegt oder einfach im allgemeinen Gemütszustand, beim Lesen konnte ich mir die Sachen gut vorstellen. Und deshalb habe ich auch nicht so viel aufgeschrieben. In der Hoffnung, dass ich die Bilder dann wieder vor Augen habe, wenn wir drüber reden.
Okay.
Ich bin gespannt, ob das klappt.
Bilder hatte ich auch viele vor Augen. Also gerade das nachher auch mit den Raumschlachten, ohne jetzt spoilern zu wollen an der Stelle. Mhm. Aber trotzdem gab es halt dann auch im Endeffekt, weil es auch wieder so viel beschrieben wird, halt wenig Content. Also Kapitel 9 noch, ja. Mhm. Aber Kapitel 10 war ja contentmäßig, ja. Naja, wir sagen mal übersichtlich. Also da fühlen wir uns schon ein bisschen in Buch 2 zurückversetzt. Aber greifen wir nicht vor, gehen wir rein und zwar in Kapitel 9. Wir wissen ja noch aus Kapitel 8, um das Ganze noch ein bisschen abzuholen, hat der Fulcrum ja den Vorschlag gemacht, die Diasporex anhand ihrer Energieversorgung ausfindig zu machen, weil irgendwie müssen die ja auch Treibstoff irgendwo tanken. Vor allem, wenn sie ja vielleicht mal irgendwie das System wechseln wollen. Das war ja sein Aufhänger, warum verschwinden die nicht aus dem System? Na, weil die Flotte zu groß ist und weil sie Energie dafür noch nicht haben. Und da hat er jetzt nach Solarkollektoren suchen lassen. Und da haben die Iron Hands, haben sie jetzt auch verstärkt gesucht. Und bei den Iron Hands sind wir jetzt auch gerade. Und zwar beim Captain Balhan oder Belhan, ich weiß gar nicht, wie wir ihn genannt haben. Ich glaube, Balhan, das war, glaube ich, der Schwede, der Holländer, ne?
Genau.
Der ist frustriert, weil er jetzt mit diesem Eisenvater gestraft ist, weil der ist ja so ein bisschen nicht degradiert worden, aber er wurde ja so ein bisschen, es wurde ihm ja so ein bisschen in Dämpfer versetzt und wurde ihm dieser Aufseher da vor die Nase gesetzt, also dieser Eisenvater. Diederik heißt er. Und der überwacht ja jetzt wirklich jede Entscheidung vom Balhan und so eine unangenehme Erinnerung dran, was passiert, wenn man selbstgefällig wird.
Ja,
das
wobei,
fand ich eigentlich ganz cool.
Ich fand es auch cool, aber eigentlich darf er sich nicht beschweren, weil Ferus Manus hatte ja ganz andere Ideen, um ihn zu bestrafen, bis hin zum Exekutieren.
Richtig.
Insofern ist das ja voll okay. Und der Diederik ist halt, ein Störfaktor. Aber er tötet ihn wenigstens nicht.
Ich weiß halt nicht, ob der Balhan das wirklich so vor Augen hat, dass er so dem Tod von der Schippe gesprungen ist, weil vielleicht würde er dann sonst irgendwie an der Stelle auch anders denken und anders agieren. Ja,
ja, das stimmt, ja. Ja.
Wir hatten ja auch letztes Jahr, ich glaube, das war auch noch, als dieser Eisenvater angesprochen wurde, haben wir ja noch drüber gesprochen, was ist denn ein Eisenvater?
Mhm.
Mittlerweile ist ja auch nochmal eine Figur rausgekommen, die auch so einen Eisenvater nochmal darstellt, so eine neue Figur von den Iron Hands. Mhm. Und du hattest, glaube ich, vorgelesen, das ist so eine Art Priester, ne, die eher so an so einen Adepten vom Mechanikum erinnern.
Genau. Und dieses Modell sieht auch fast so aus wie der eine, den du hast vom Mechanikum, dieser Tech
Marine. Ach, stimmt, der Tech Marine, genau.
Ja, genau. Vielleicht ist das sowas wie der Vorgänger davon, ja.
Ja, der Eisenvater hat halt noch so einen Bart, ne, und noch so eine Klaue, glaube ich, dran und halt viele bionische Implantate. Und was ich ganz witzig fand, als Vorbereitung dazu irgendwann mal in einen Dreadnought eingebettet zu werden.
Also, genau.
Das ist wohl das Ziel.
Ja, ganz tolles Ziel. Stelle ich mir lebhaft spannend vor. Nee. Das ist so ähnlich wie lebendig begraben werden. Also so stelle ich mir das vor.
Du kannst halt noch laufen, aber...
Ja, ich weiß halt nicht, ob das Gefühl des Laufens das Gefühl von Laufen ist in dem Moment.
Naja, also es heißt ja immer, die Dinger haben, also diese Cyborgs oder Cybots oder Dreadnoughts, haben ja quasi in Anführungszeichen humanoides Aussehen, insofern, dass es halt eine Tonne mit Armen und Beinen ist, damit die halt noch, also die eingebettet sind, halt noch das Gefühl haben, sie hätten einen Körper, weil sie sonst wahnsinnig werden würden. Also daraus schließe ich mal, dass das dann sich vielleicht doch noch so anfühlt.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt, das hatten wir sogar mal besprochen kurz. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, ja. Vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm.
Ja, aber halt ewig, ne? Also bis der Dreadnought halt irgendwann mal kaputt geht, aber... Oder du rausgeschossen wirst, das kann ja auch sein. Das hatten wir doch auch schon mal, ne? Dass irgendwie diese Dreadnoughts werden nicht mehr gebaut und die werden quasi nur noch nachbestückt mit Särgen von gestorbenen Astartes. Und das kommt auch vor, dass Astartes halt in dem Sarg halt aus dem Dreadnought geschossen werden und dann wird halt der Leichnam rausgeholt und neuer reingesteckt.
Dann ist wirklich Ende.
Von daher vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Ne? Also. Dann haben wir da noch jemanden, der scannt. Der scannt um sein Leben.
Ja, genau. Der Axaden. Das ist so der... Irgendwie haben ja alle wichtigen Personen einen, der unter ihnen steht und so quasi der persönliche Diener ist. Und der Balhan hat halt den Axaden und der soll rumscannen, sagt aber, da sind so viele Interferenzen, die könnten direkt über uns sitzen, wir würden es nicht merken. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Und Balhan scheint das irgendwie so ein bisschen zu ignorieren und sinniert dann stattdessen erstmal irgendwie in der Vergangenheit, was da so passiert ist. Bis der Axaden dann ihn aus dem Sinieren rausreißt und sagt, hey, ich hab doch was. Und der Diederik will natürlich direkt angreifen. Und jetzt erinnert sich aber der Balhan daran, dass das ja schon mal sein Fehler war und er deshalb in dieser blöden Situation ist. Und widerspricht quasi dem Eisenvater und sagt, nee, ich greife da jetzt nicht an. Das war halt der Fehler. Wir warten jetzt auf die anderen und scannen und bereiten halt quasi vor, dass die anderen genau Bescheid wissen, was los ist, wenn sie denn ankommen.
Ja, es ist so absurd, ne? Weil der Diederik will angreifen und quasi das tun, weswegen er halt da auf dem Schiff ist.
Genau, deshalb habe ich das so, null nachvollziehen können.
So ganz reflektiert ist der Kerl auch nicht. Also, aber der will auch in den Dreadnought rein, also mein Gott.
Ja, ja. Es ist aber doch, ich glaube, wir hatten vorher irgendwann mal gelesen, dass das auch so ein bisschen das Problem der Iron Hands allgemein ist, dass sie so, also auch Ferus Manus, halt sagen, oh, da ist ein Gegner, den muss ich jetzt kaputt machen. Und das auch machen.
Geduld haben sie keine, ne?
Genau.
Als der Balhan in Gedanken versinkt, dann versinkt er in einer Seeschlacht der Antike. Das fand ich ganz cool. Das ist die Schlacht bei Artemision, die war 480 vor Christus, in der die Perser gegen die Griechen gekämpft haben.
Oh. Mhm. Hast du es nachgeguckt?
Ich hab's nachgeguckt. Ich wollte wissen, ob es das wirklich gab.
Boah. Wie kann in sowas versinken? Also das ist ja dann doch schon ewig her.
Ewig her, ja, ja. Es ist, ja, für ihn ist das irgendwie ruhmreich und nicht so banal wie die Suche nach diesen Kollektoren da im Raum. Das ist ja voll, das ist ja voll langweilig. Es ist so ein kleiner Romantiker, so mit Wind in den Segeln.
Ja, deshalb sagt er ja auch, wenn sie jetzt warten und dann die Kollektoren zerstören, dann ernten sie wieder Ruhm und Ehre zurück. Scheint ihm also echt wichtig zu sein, ja. Aber echt die Perser gegen die Griechen und nicht Sparta? Also gab es schon mal sowas in der Art, okay.
Es gab dann, glaube ich, noch später gab es noch mal eine Schlacht. Mhm. Die war nicht bei Artemision, die war woanders. Und dann waren es die Griechen gegen die... Das habe ich vergessen. Es gab noch eine. Dann haben sie die ja gefunden und wie gesagt, er will ja seine Ehre zurück. Und dann... Kommen wir dazu aber erstmal nicht, ne, weil wir kehren erstmal an Bord der Stolz des Imperators zurück.
Mhm. Gedanklich, als ich das gelesen habe, ganz kurz, wir springen jetzt wieder von den Iron Hands zu den Emperor's Children. Ich habe das beim Lesen in den ersten paar Sätzen gar nicht verstanden und bin deshalb nicht klargekommen mit dem, was ich da gelesen habe.
Achso.
Okay. Aber ja.
Ja, gut. Die Gefahr besteht halt, wenn du einen Monat lang nicht mehr reingeguckt hast, dass du es halt durcheinander wirfst, ne? Weil ging mir an anderen Stellen ähnlich. Aber es ist ja. Bei mir war es dann mit den Charakteren so, dass ich nicht mehr so genau wusste, wer war wer.
Okay. Ja.
Wir sind jetzt in den Archivkammern. Der Julius besucht einen alten Archivar, den Evander Tobias. Das ist ein Charakter, der sehr stark nach Harry Potter klingt.
Stimmt.
Okay, ja. Der kennt sich sehr gut mit der Geschichte der alten Erde aus und das ist eine riesige Bibliothek mit Regalen voller Schriften, gesäumt mit Marmorsäulen und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich irgendwie kommt mir Stein in einem Raumschiff immer falsch vor.
Genau das Gefühl habe ich auch immer. Immer wenn Marmorsäule da steht, denke ich, nee, nicht im Raumschiff, was soll das?
Marmorboden auch, wo ich mir denke, ja, so Bock schwer, der Scheiß.
Genau. Ich meine, das mit dem Gewicht ist im Weltall, glaube ich, unwichtig, aber genau den Gedanken habe ich auch immer.
Ja, aber du musst die Masse ja trotzdem erstmal in Bewegung kriegen, die Energie musst du ja trotzdem aufbringen.
Ganz ehrlich, wir haben jetzt dem Abschnitt oder in dem Buch das erste Mal darüber gelesen, wie die an Energie kommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher die haben.
Ach so, das mit den Kollektoren.
Vorher wusste ich nicht, was die an Treibstoff haben oder wie sie Energie gewinnen.
Wobei ich ja nicht weiß, ob die jetzt da, ob die Imperialen das dann auch mit Kollektoren machen. Also,
das stimmt.
Es hieß ja erst nur, dass die Diasporex das mit den Kollektoren machen. Und wir wissen ja, das war, bei der Eisenstein war es ja so, dass es irgendwie ein Fusionsreaktor ja auch irgendwie war, ne? Also, die dann zerschossen wurden. Da gibt's ja auch ein paar von. Gut, die brauchen auch ein bisschen Treibstoff, ne? Aber, ja. Naja, egal.
Ja.
Kommt mir auf jeden Fall komisch vor, ne? Also, wie gesagt, Stein, Raumschiff, ne? Das ergibt sich mir nicht. Ich habe bei Star Trek noch keinen Stein im Raumschiff gesehen. Und jetzt kommt mir nicht mit dieser Staffel 7 Folge, wo das die Enterprise durch dieses Archiv verwandelt wurde. Das zählt nicht. Auf seinem Weg durch die Bibliothek sieht er die Becker Kinska, die relativ manisch über Notenblättern sitzt und sich die Musik aus dem Laer-Tempel reinzieht mit ihren Kopfhörern. Die sieht nicht so gut aus und hat auch so ein bisschen was Irrsinniges an sich. Und da will er nicht stören, dann geht er erstmal weiter.
Ja, er will nicht stören, weil er nicht weiß, ob die jetzt Genie oder Irre gerade ist. Und es wird ja auch beschrieben, dass die Musik, ich mache das mal in Anführungszeichen, aus dem Daer-Tempel auf ihren Kopfhörern so laut ist, dass er die hört im Vorbeigehen. Und denkt sich aber dabei, ach so machen die richtigen Künstler das also. Und da geht er weiter, ja. Das ist, fand ich auch schon, das war ein interessantes Bild auf jeden Fall, ja.
Fand ich aber auch wieder komisch, weil er ja derjenige ist, der ja quasi diese Künste ja auch fördert, ne, und auch ja interessiert dran ist. Das haben wir bei dem Konzert von der Becker-Kinska ja mitgekriegt. Und er sich dann hier quasi dann an der Stelle wundert, wie Künstler arbeiten.
Ne? Stimmt, eigentlich müsste er es wissen, ja.
Er findet dann auch den Evander Tobias, über den wir erfahren, dass er einst der beste öffentliche Redner Terras war und der hat die ersten imperialen Iteratoren ausgebildet, ist also selbst ein Iterator Primus, der in der Flotte des Kriegsherrn eigentlich seinen Platz gehabt hätte.
Tja.
Dann hat er aber Kehlkopfkrebs gekriegt. Und daraufhin hat er dann seinen besten Schüler, den Kirill Sindermann, in die 63. Expeditionsflotte entsandt. Das fand ich irgendwie cool. Das mit Kehlkopfkrebs hätten sie sich sparen können, aber dass der Sindermann dahin kam, fand ich ganz cool.
Das dachte ich mir beim Lesen. So, ich dachte, oh, da freut sich Kai.
Und der Imperator selbst soll dann an Tobias Bett gestanden haben, um ihm mit seinen besten Chirurgen und Kybernetikern die Stimmbänder wieder aufzubauen. Und das hat jetzt zur Folge, dass der Typ mehr schnurrt als spricht.
Qualmt.
Hat so ein sanftes metallisches Surren in seiner Stimme.
Genau. Ja, aber immerhin, er hat es überlebt und er kann noch reden. Er kann das seine Stimme halt anscheinend nicht mehr so einsetzen, wie das ein Imperator müsste. Und deshalb, ja, hat er die Position quasi abgegeben. Aber er macht jetzt nicht den Eindruck, als fände das schlimm. Und er freut sich auch, Julius zu sehen und begrüßt ihn mit meinem Junge, was Julius lustig findet, weil er älter ist. Aber ja, das Spiel scheint die schon so lange zu spielen.
Es hat so was Großväterliches.
Genau. Genau.
Oh, mein Junge.
Ja, aber tatsächlich hat mich das Ganze auch so ein bisschen an Sindermann und unseren Donauwolf erinnert.
Ja, es wird ja alles irgendwie recycelt.
Ja, genau.
Ob das jetzt Loken ist und Sindermann oder Julius und Tobias, das gibt sich, glaube ich, nicht viel.
Ja, wir haben ja noch ein paar Bücher vor uns. Mal schauen, wie oft sich das noch wiederholt.
Was? Es kam jetzt schon oft vor.
Ja. Das stimmt.
Warum ist er denn da, der Julius?
Naja, wird ja auch immer wieder beschrieben, auch vorher schon, dass unter anderem er diesen Tempel nicht aus dem Kopf kriegt und diese Musik und das, was da auf dem Planeten da Laeran passiert ist. Und er hofft halt, da ein bisschen mehr zu erfahren und vielleicht auch ein paar Bücher zu kriegen, wo er was lesen kann, weil er vermisst ja das Lesen, das hat er früher anscheinend öfter gemacht. Und dann erzählt ihm der Evander auch, ja, dass er ist nicht der Einzige, der jetzt danach gefragt hat. Das scheint jetzt also schon cool gewesen zu sein da auf dem Planeten.
Ja, weil es auch allen, die dort waren, so geht. Also er ist nicht der Einzige, der diese Informationen sucht.
Ja, genau. Ich bin nur gerade über was anderes gestolpert, was ich aufgeschrieben habe. Mhm. Ach so, ja, genau. Als der Evander den Louis begrüßt, fragt er ihn, was er will. Also genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Und sagt aber so in einem Nebensatz, du willst dich bestimmt nicht über schwachköpfige Memoratoren unterhalten. Weil kurz vorher hat er einigen jungen Memoratoren einen Einlauf gegeben.
Ja, stimmt, ja, da hat er noch ein paar Leute angemeckert.
Ja.
Weil die das nicht so reinsortiert haben, wie er das will.
Genau.
Wo der Julius dann meinte, er selbst kriegt das Sortiersystem von dem nicht hin. Also.
Ja, aber es spricht er zum Glück nicht an.
Sie erreichen auf ihrem Spaziergang durch diese Bücherei die Bücher eines Cornelius Blake, so ein Schriftsteller aus dem Zeitalter vor Anbruch der Allnacht, also vor dem 18. Jahrtausend.
Ich habe überlegt, aber den Namen haben wir, glaube ich, vorher noch nie gelesen, oder?
Nee, ich habe ihn auch gegoogelt, ob er vielleicht irgendwie ein Schriftsteller aus der Romantik oder so irgendwie halt an der Stelle meint. Aber ein Schriftsteller aus unserer Zeit hat das irgendwie meint, die anekdotisch vielleicht dann irgendwie dem 18. Jahrtausend zugeschrieben wird. So genau sind sie da ab und zu ja mal nicht, wenn sie nicht wissen, wo genau die Bücher herkommen. Und ja, aber das gab es so nicht.
Ja, okay.
Jetzt kommt aber so eine Passage, die ich beim Lesen so ein bisschen schwer greifen konnte.
Ja, geht mir ähnlich. Das fängt ja schon damit an, dass dieser Cornelius Blake als Genie, Mystiker, Visionär und Heretiker beschrieben wird.
Richtig.
Also, hatte ich ein, hä? Okay. Und dann wird es so, also ich habe das jetzt auch nicht im Detail aufgeschrieben, aber es wird halt beschrieben, dass er halt der Meinung ist, dass die Menschheit die fünf Sinne irgendwie überwinden kann, momentan aber nicht fantasievoll genug dafür sind und sowieso die meisten einfach gezügelt werden oder die Sehnsucht danach gezügelt wird, weil die meisten Menschen schwach genug sind, um sie zu zügeln.
Hm.
Das klingt alles ganz seltsam, aber Julius sagt dann, ach so, okay, deshalb nennt man den Heretiker. Da dachte ich, okay, hä, warum?
Ja, es ist komisch, ne? Also ich habe, wenn man zusammenfasst, was in Blakes Werk steht, dann sagt er quasi, oder er predigt quasi den Exzess als Notwendigkeit, um Weisheit zu erreichen. Also über diese fünf Sinne hinausgehen und die halt wirklich so ausleben und bis zum Exzess treiben, um quasi die Erleuchtung zu erlangen, hint, das war nicht in a nutshell.
Aber das war nicht das Spannende, was ich rausgelesen habe, muss ich zugeben. Also ja, darum geht's wahrscheinlich, aber das Spannende daran fand ich, dass beschrieben wird, dass Häresie keine objektive Bezeichnung ist, kein objektiver Begriff ist, sondern dass es immer vom Standpunkt und dem Glaubensgebilde, in dem man sich befindet, abhängt.
Das fandest du spannend?
Ja.
Das fand ich brutal langweilig. Weil das ist doch logisch. Ein christlicher Heretiker ist ja nicht das gleiche wie ein islamischer Heretiker.
Also genau, so. Aber dass sie überhaupt so weit denken.
Ach so.
Weil eigentlich sind die ja, der ist kein Mensch, töte ihn. Das Wort Häresie ist bei denen eher so universell benutzt oder universal. Keine Ahnung, eins von beiden. Deshalb fand ich das an der Stelle spannend.
Aber das Wort Heretiker, was wir ja, mit dem wir es ja verbinden, ist ja 40k, ne? Das ist ja nochmal später. Vielleicht hat das ja dann in den 9000 Jahren nochmal so in der Entwicklung durchgemacht.
Ja, das stimmt. Wobei wir ja wissen, dass in der Zeit ein Glaube entstanden ist. Und dann sind wir wieder bei dem christlich, also Glaube und aus dem Standpunkt aus gesehen dann.
Wir gehen ja aktuell davon aus, dass die Lectio Divinitatis das ist, was nachher diesen omnipräsenten Glauben im Imperium und diesen Fanatismus ja dann quasi bilden wird. Und aus dem Standpunkt ist ja jeder ein Heretiker und dann passt das ja, was da steht.
Der Julius meint dann halt auch noch, okay, aber dann ist das Buch ja gefährlich? Fragezeichen.
Ja.
Und das fand ich dann auch wieder spannend, weil, also wenn man überlegt, der Evander ist der Lehrer von Sindermann gewesen und Sindermann war der Vertreter dieser Säkularität.
Mhm.
Und jetzt erklärt aber der Evander, naja, nee, so gefährlich ist das nicht, weil wenn eine Wahrheit beschrieben wird, auch wenn es eine gefährliche ist, ist das ja immer noch die Wahrheit und die triumphiert über alle Lügen, also muss es ja nicht gefährlich sein, solange man die gefährlichen Wahrheiten von den ungefährlichen unterscheiden kann. Naja, also die beiden philosophieren da so ein bisschen vor sich hin, können das aber nicht zu Ende führen, weil der Lyakon, oder Lykaon, Lyakon heißt er eigentlich, sie unterbricht, indem er Julius über Vox kontaktiert und sagt, hey, wir haben die Tiraspyrex gefunden, du musst aber sofort zur Brücke kommen, weil es gibt dann noch ein Aber.
Genau, und an der Stelle war es zum Beispiel, dass ich nicht mehr wusste, wer das war. Und da habe ich mir hinten dran geschrieben, das ist Julius' Adjutant. Als nächstes sind wir dann beim erbosten Fulgrim, ja, beim grimmigen Fulgrim, der gerade wie ein eingesperrtes Tier in seiner Kabine hin und her läuft und dabei ohrenbetäubend laut Musik hört. Und zwar verschiedene Stücke gleichzeitig
genau.
Darunter auch die Musik aus dem Laer-Tempel. Er ist so sauer, weil Ferus Manus wohl Fulcrums Plan torpediert hat, die Diasporex zu fangen. Hier wird aber auch nochmal am Rande erwähnt, dass er nachts schlecht träumt und dass er glaubt, dass etwas ihn beeinflussen will, was ja aber nicht sein kann, denn so ein perfektes Wesen wie er ist ja nicht zu beeinflussen. Ne? Und erinnert sich noch, wie die Bäcker Kinska im Tempel die Musik von dieser Laer aufnahm und ihm versprach, etwas Großes zu komponieren. Und in der Zwischenzeit sind dann noch viele neue Kunstwerke geschaffen worden, auch von der Serena D'Angelus, die er mehrmals, für die er mehrmals Modell saß und deren Gemälde von Schönheit sein Herz schmerzen lässt. Und dann sind das ja wohl die Bilder, die sie mit ihrem Blut malt?
Ne? Also, genau, das weiß er ja nicht.
Dann besonders, ja, aber das scheint ihn besonders anzusprechen. Wir wissen das, er weiß das nicht.
Ja.
Und dann so im Kontrast auch seine eigene Unfähigkeit, nochmal selbst etwas Schönes zu erschaffen. Und sein Unverständnis darüber wird dann auch nochmal erwähnt. Also Bezug nehmt hier an der Stelle nochmal auf diese Bildhauerversuche, ne, er kriegt das schon irgendwie hin, aber irgendwie wird das nie cool. Egal, was er da aus diesem Stein rauskloppt, das wird nie so, wie er das will. Und dann haut das immer mit dem Schwert nochmal zum Kleinen.
Ja. Was ich an der Szene cool fand, war dieser Zwiespalt oder dieses Zielgespräch mit sich selbst. Dass er sich ja anders erklärt, als wir wissen, wie es ist. Das ist ja so ein Anfang von was nachher immer wieder kommt. Und ich glaube, wir denken, das Schwert spricht zu ihm oder der Dämon in dem Schwert, wenn einer drin ist. Ich finde es nur so spannend, dass er das nicht erkennt, sondern denkt, das ist sein Unterbewusstsein, dass die Wahrheit spricht.
Aber an der Stelle glaube ich noch nicht, dass das mit dem Sprechen kommt nachher nochmal. An der Stelle hätte ich es nicht festgestellt. Ich glaube, an der Stelle hadert er wirklich mit sich selbst, weil wir bekommen jetzt ja auch noch dazu, dass sich Zweifel in ihm regen, ne? Dass, also um seine Vollkommenheit, auch mit dieser Bildhauerei, weil er das ja nicht hinkriegt, ne? Und dass der Unfall bei der Geburt der Emperor's Children vielleicht doch an seinen eigenen fehlerhaften Genen lag und dieser Gedanke nistet sich jetzt ganz tief in ihn ein. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieser Dämon den Gedanken vielleicht dann weiter nutzt. Aber ich glaube, an der Stelle spricht er mit sich selbst.
Aber am Schluss oder ziemlich am Schluss kommt doch sogar der Satz mit Ferus blamiert dich mit seinem Verhalten, dafür muss er bezahlen.
Das also, dich habe ich nicht gelesen, tatsächlich.
Ich habe es als Zitat aufgeschrieben extra, weil es wird nämlich vorher ja auch wieder kurz darauf verwiesen, dass die beiden ja eine Freundschaft verbindet, wie keine anderen zwei Primarchen, hatten wir auch schon das Thema. Das aber in dem Fall, das wird auch so extra nochmal beschrieben, wie Weggewicht ist. Und da jetzt mehr oder weniger nur noch Hass für den plötzlich im Raum steht. Das fand ich schon krass. Also in irgendeinem Film aus Hollywood wäre das jetzt die Szene, wo man merkt, oh, der wird langsam wahnsinnig, okay. Dann wird's spannend.
Ja, es gibt ja noch so einen Punkt, ne? Er hat ja selbst irgendwann mal erkannt, dass der Kampf um die Laer halt sehr verlustreich war und nur seiner eigenen Eitelkeit gedient hat. Also er wollte das ja ums Verrecken machen. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Und er hat dann anscheinend auch diese Verlustzahlen, die ja immens hoch waren, kaschiert. Und hat auch diese Verbreitung der Zahlen unterdrücken lassen.
Also ich glaube, es ist wirklich so, wie du eben gesagt hast, dass der Dämon oder was ihn da immer manipuliert, mit dieser Schwäche spielt. Weil die macht ihn ja schwach. Auch wenn es vielleicht kein Defekt in dem Sinn war, der ihn selbst betrifft. Wobei wir ja gar nicht wissen, was der Unfall war, oder?
Nee, wir wissen, dass die Genseite irgendwie kaputt war und dass da irgendwie dann viele dann gestorben sind oder vernichtet wurden, vernichtet werden mussten. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mich nicht gespoilert, von daher hoffe ich, dass es irgendwann mal auch in den Büchern erklärt wird.
Das wäre gut, ja.
Wie du ja schon gesagt hast, Schluss mit Bruderliebe. Mhm. Weil der Ferus Manus hat ihn ja blamiert und da wird es jetzt zappenduster.
Ja, genau. Die paar tausend Jahre oder ein paar hundert Jahre Freundschaft, die sind nicht so wichtig.
Was war denn eigentlich passiert? Weil das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht erfahren. Das kommt ja jetzt erst.
Wobei die Szene, die jetzt kommt, die habe ich wieder, das hatten wir auch schon ein paar Mal, so schwarz-weiß vor Augen. Also Julius steht auf der Brücke. Die Brücke ist nicht leer, aber Fulcrim ist nicht da. Und gefühlt ist sie leer, weil alle so stoisch vor sich hinarbeiten. Keiner erteilt Befehle und es wirkt alles so gleichgültig, was Julius, warum auch immer, extrem wütend macht. Bis er dann irgendwann sogar ausrastet und Solomon ihn beruhigen muss und fragt, was los ist. Und dann haut er halt raus, dass sie jetzt gerade komplett ohne Plan unterwegs sind, dank diesem blöden Ferus Manus, weil der hat halt schon angegriffen, und ohne dass sie da sind. Also genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Oh, Feind, muss ich drauf. Ja, das ist...
Da war der Captain von dem Kreuzer geduldiger als der Primarch.
Genau, genau. Also in dem Abschnitt steht sonst nicht viel drin, außer dass dann Solomon sagt, ja, okay, aber ohne uns werden sie ja nicht gewinnen können. Und dann sind wir halt der Hammer zu dem Amboss, den die Iron Hands darstellen. Kommen halt später, aber machen so quasi oder geben den finalen Schlag. Und ich glaube, damit kriegt er den Julius nochmal so ein bisschen besänftigt.
Das Ganze ist ja noch so ein bisschen absurd, ne? Weil der Ferus Manus ja jetzt schon wieder auf diese Flotte losgeht, was ja noch nie funktioniert hat. Das hat er jetzt schon die ganze Zeit versucht. Und das hat nie geklappt, was auch den Anfang vom nächsten Kapitel vollkommen absurd macht. Und wie gesagt, das hat ja noch nie geklappt. Und da muss ich Fulcrum auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich würde das auch scheiße finden, wenn etwas, was noch nie geklappt hat, das jetzt nochmal gemacht wird. Also wird mir auch die Hutschnur reißen. Und aber Fulcrums Leute sind ja nicht besser, ne? Denn ohne Fulcrums Führung fällt denen ja auch nichts Besseres ein, als einfach in der Flotte der Iron Hands hinterher zu fliegen. Also das ist eine Pannentruppe.
Ja, aber trotzdem platzen sollen Kollektoren. Also sie sind schon einen Schritt weiter als vorher.
Mhm. Der Julius stellt jetzt fest, dass diese Nichtperfektion und dass das ja eigentlich der ursprüngliche Plan jetzt gar nicht mehr umsetzbar ist und nicht mehr in eine perfekte Form gegossen werden kann, das findet er total erregend. Das kennt er so gar nicht und das ohne Plan, dass es einfach nur der Hammer sein kann, das scheint ja wohl super, ne? Also findet er wohl ganz geil.
Wird der Marius nochmal erwähnt? Das war doch der ohne Plan gar nicht atmen kann, oder?
Nee.
Ja, gut, ich würde nämlich gern wissen, was der davon hält, aber ja, das ist mal wieder eine Anspielung auf das, was anscheinend in den Köpfen jetzt vorgeht. Mhm. Durch die Musik, die Dämpfe, was auch immer auf Lager. Stimmt, das hatte ich ja nicht ausgeschrieben, das war ja.
Ich fand es halt lustig, weil so die Verwandlung vom Julius oder was da vielleicht auch den anderen Astartes momentan so vorgeht, da ganz gut siehst. Vielleicht sind es aber auch die Drogen, das kommt ja nachher auch nochmal irgendwo.
Genau, das kommt ganz am Schluss vom nächsten Kapitel. Was mich an der Stelle gewundert hat, weil es wird so nebenbei erwähnt. Aber da kommen wir noch hin.
Dann kommen wir zu Kapitel 10 und zu der Stelle, die ich halt so ein bisschen absurd finde, weil, wie gesagt, die ganze Zeit hinter den Diasporex die Flotte hinterher schicken, hat halt nicht geklappt. Und jetzt fängt das 10. Kapitel damit an, dass wir eine Schlacht zu lesen kriegen, die am Rand der Korona des Carolus-Sterns halt stattfindet, mit Tausenden von Schiffen. Und die schießen halt da auf die Diasporex. Und die Diasporex schießt halt zurück. Das heißt, die Iron Hands sind ja nur Iron Hands jetzt momentan. Schießen da jetzt oder haben die erreicht und können die es bekämpfen. Jetzt hat das plötzlich geklappt.
Ja, aber wir haben doch letztes Jahr gelesen, dass in diesem Corona die Solarkollektoren stehen und die kann man anscheinend nicht einfach mal so einsammeln, sondern das dauert ein bisschen und die Diasporex können ja nicht flüchten an der Stelle, weil dann sind die ganzen Kollektoren putt. Dann können sie nie wieder flüchten. Also haben sie gar keine andere Wahl, als diesmal zu kämpfen.
Aber die zivilische Welt hätte es da schon mal wegschicken können.
Boah. Ja, wohin?
Ja, weg. Das versuchen sie ja. Nur, dass sie das halt durch die Flotte versuchen.
Genau, das funktioniert halt nicht so gut.
Nee.
Das beginnt irgendwie damit, dass ein Sonnenkollektor explodiert. Sonnenkollektor, Solarkollektor. Und diese Explosion wohl ziemlich groß ist, direkt schon ganz viele Schiffe mit sich reißt. Und an der Stelle dann, wie wir gerade eben gesagt haben, die Flotte der Diasporex jetzt endlich zum Kampf gestellt ist. Und natürlich führt die Eisenfaust den Angriff der Einhands an. Und dann wird beschrieben, dass die Diasporex so Xenos-Schiffe natürlich haben und dass eins davon mit einer unbekannten Waffe schießt, die dann die Waffen der Astartes mit dem Energieblitz nicht nur lahmlegen, sondern quasi die Kontrolle darüber übernimmt. Das fand ich ganz spannend, genau. Es hilft aber nicht so wahnsinnig viel, weil das sind halt echt viele Iron Hands und die bilden jetzt so einen Angriffswall, während die Diasporex einen Ring um die Kollektoren bilden, weil die wollen sie halt schützen. Und das Ganze wird dann jetzt so beschrieben wie so ein Schmelzofen ohne Entkommen, weil jede Explosion reißt halt wieder viel mit sich. Und die Ferrum und die Amarum Ferrus, alles sehr einfallsreiche Namen für die Iron Hands, rechnen sich halt für die vergangenen Schmach. Aber die Diasporex sind jetzt nicht ganz gelähmt und sitzen rum, lassen sich töten, sondern die gehen dann plötzlich mit so einem Kriegsschiff, das ist so ein Hybrid-Kriegsschiff, in die Offensive über. Das macht dann mal die Medusas kampfunfähig, zerstört die Herz aus Gold. Eisensturm heißt das Schiff. Soll geentert werden. Dieser Enterversuch wird vereitelt. Danach wird es dann beiläufig trotzdem weggeschossen. Und die Schlachtenbarke Metallus explodiert auch in mindestens so einer Explosion wie so ein Solarkollektor. Sprich, dieses eine Hybridkriegsschiff ist jetzt nicht ganz unwichtig und da müssen sie auch ihr Feuer drauf konzentrieren. Aber durch diese ganzen Schiffe, die ich gerade eben genannt habe, ist jetzt plötzlich ein Loch in diesem Angriffswall entstanden. Und die Diaspora denkt, haha, jetzt können wir ja doch abhauen. Und was ist mit den Solarkollektoren?
Die nehmen sie mit.
Achso.
Das wird ja noch beschrieben, dass sie die irgendwie im Schlepptau haben. Und dieser Ausbruchsversuch, naja, sagen wir mal so, das Loch wird gestopft und zwar mit Schiffen von Emperor's Children und da kommen sie halt leider nicht so weit.
Genau.
Die Emperor's Children eröffnen dann auch das Feuer und starten auch Enter-Torpedos.
Ab jetzt wird es übrigens komisch, ne? Aber mach mal weiter, ja.
Dann sind wir schon in so einem Torpedo drin als nächstes.
Genau, und ich habe das so gar nicht verstanden. Ferrus Manus hat angefangen zu schießen. Jetzt kommt der Hammer der Empress Children. Wir sind bei Solomon Demeter, der denkt, hihi, jetzt kann ich endlich mal meinen Ruhm ernten, weil auf Laeran war er ja nicht dabei. Also er war schon dabei, aber war ja am Ertrinken. Das war irgendwie doof und sowieso kaputt. Und der fliegt in einem Enter-Torpedo. Das muss ja ein wahnsinnig tolles Gefühl sein. Also so ungefähr fühlt er sich auch, weil er hat überhaupt keine Kontrolle über das, was gerade passiert. Und sie fliegen quasi mitten durch eine Schlacht in ein anderes Schiff rein. Und an der Stelle habe ich es tatsächlich sogar so gelesen, dass das war die Idee von Fulcrim und dachte zu dem Zeitpunkt noch, dass Fulcrim auch in so einem Torpedo mitfliegt.
Nee, der fliegt nicht in einem Torpedo.
Genau, erfahren wir später, aber in dem Moment dachte ich das noch und dachte, ja, okay, dann ist er halt wirklich wahnsinnig, aber ja.
Ach, seine Alternative ist auch nicht viel besser.
Das stimmt, ja, aber so ein bisschen Kontrolle hat er dann wenigstens doch noch.
Wie kam es dazu, der Solomon will da eigentlich gar nicht drin sitzen, ne? Fühlt sich auch nicht so besonders wohl. Und ihr Ziel ist es halt, das Kommandodeck von diesem Hybridschiff einzunehmen. Hybridschiff deswegen, weil es halt alte terranische Technologie ist, die irgendwie mit Xenos-Technologie gepimpt wurde. Und die sitzen halt in dem Torpedo drin, weil Fulcrim hat es dann doch noch irgendwann auf die Brücke geschafft und dann den Angriff befohlen in voller Kriegsmontur, in der Rüstung und mit seinem Laerschwert am Gürtel. Und sein Charisma hat dann mal wieder alle angesteckt und sie folgen dann bereitwillig seinen Befehl zum Kampf und zwar zum Kampf vor Ort, ne? Und zwar nicht vernünftigerweise aus der Distanz, wie es die Iron Hands machen, sondern ne, mit dem Schwert in der Hand auf dem Schiff, total beknackt und total überflüssig, aber der Befehl vom Papa ist der Befehl vom Papa, ne? Und dann steigt man halt in eine Metallröhre.
Genau.
Und Solomon soll auch die Ankunft von Papa vorbereiten. Und der will halt das Kommandoschiff einnehmen und damit den Rest der taktischen Ordnung der Diasporex in Stücke reißen.
An der Stelle würde ich gerne anmerken, Hybridschiff, alte Technologie. Und bisher haben wir immer gehört, alte Technologie ist fortschrittlicher als neue Technologie.
Mhm.
Wichtig, weil alles, was jetzt kommt, ist das Gegenteil. Das hat mich irgendwie gestört. Ach so, okay.
Weil die sind ja nicht klar. M18 losgeflogen, die sind ja noch früher losgeflogen. Vielleicht ist das, vielleicht gab es dann bis dahin noch ein bisschen technologische Entwicklung. Was weiß ich.
Ja, okay. Also der Kaffen, was der Adjutant von Demeter ist, also wieder dieses großer Mann, kleiner Mann, der hat so ein bisschen Einfluss anscheinend darauf, wie dieser Torpedo fliegt. Und tatsächlich kommen sie dann ungefähr da an, wo sie ankommen sollen. Und können auch den Vorteil der Überraschung nutzen, weil die kommen in so einer gewölbten Kammer raus mit schwarzen Säulen, waren aber halt so schnell, dass die, die da drin wohnen und das verteidigen wollen, immer nur so tröpfchenweise und viel zu spät ankommen und die Astartes sich dann schon verteilen konnten. Und dann beginnt halt so ein bisschen Schlachten. Und da wird gleich beschrieben, dass die am Anfang gegen eine vierbeinige Kreatur kämpfen. Und Demeter schweift dann gedanklich ein bisschen ab, überlegt, wie kann man nur an der Seite von sowas kämpfen, so Xenos. Und die Menschen dieser alten Erde hätten ja unsere Verbündeten sein können. In Klammern, auch wenn sie noch nicht vom Imperator wissen, aber so schlau muss man doch sein. Und also irgendwie fand ich das ein bisschen seltsam, weil er war ja als einer der wenigen nicht in diesem Tempel und ist nicht beeinflusst. Oder vermutlich nicht beeinflusst, aber trotzdem denkt er schon ziemlich ähnlich wie die anderen, ne?
Ja, das wird ja aber auch erklärt, ne? Ich meine, der hat ja diesen Xenos da irgendwie umgelegt und der wird halt mal wieder als beschuppter Schlangentyp mit mechanischen Prothesen und langem Kopf beschrieben. Das haben wir ja auch schon öfter gehört.
Mhm.
Und das, der Grund, also an der Stelle sagt er ja dann auch, warum kann man als Mensch nur mit Xenos kämpfen? Und das Credo des Kreuzzuges ist ja, es wird nicht geduldet, dass der Xenos lebt. Und das war mir zwar neu und ich dachte, es ging um die Rückführung menschlicher Kolonien ins Imperium, aber ich denke, dass der erkennbare Hang zur Xenophobie, dass die Aussage vielleicht dann doch rechtfertigt. Und dadurch kommt er halt auf den Gedanken, ohne beeinflusst zu sein. Mhm. Und der Solomon bedauert ja auch die Menschen, dass die zu unvernünftig waren, halt sich mit diesem Xenos zusammenzutun, denn sonst hätten sie ja vielleicht gemeinsam die Förderung der Sache des großen Kreuzzugs halt erleben können oder gemeinsam dafür kämpfen können.
Ja. Aber ist jetzt zu spät, jetzt müssen sie ja alle vernichtet werden.
Dann meldet sich ja auch der Fulcrum schon und fragt nach, ob die Landezone okay ist, weil der ist schon gleich da.
Mhm.
Und wie man ihn kennt, reist er mit Stil und zwar in seinem Feuervogel, in seinem Landungsschiff. Fast hätten die es aber auch nicht geschafft. Aber mit der Hilfe der Iron Hands und deren Schlachtschiffen können die halt Diasporex-Schiffe wegschießen, bevor sie halt das Landungsschiff aus dem Weltraum pusten. Mhm. Also das war knapp.
Ja. Also es wird ja beschrieben, dass zwei Kreuzer von den Diasporex diesen eleganten Vogel erkennen und denken, oh, der hat nichts Gutes vor, lösen sich so ein bisschen von der Flotte und nehmen den ins Kreuzfeuer. Und bei zwei Kreuzern gegen so ein kleines Schiff, da sieht es eigentlich gar nicht so gut aus. Und dann schiebt sich irgendwann die Eisenfaust, also das Schiff von Ferus Manus, dazwischen. Er leidet wahnsinnig viel Verlust. Aber schaffst die beiden Kreuzer zu vernichten und quasi Fulcrum zu retten an der Stelle.
Ja, dafür wird sich der Fulcrum wahrscheinlich noch nicht mal bedanken.
Das mit dem Bedanken kann so oder so aussehen. Mal abwarten. Ja, ich bin gespannt. Er schafft es dann halt wirklich da aus dem Kreuzfeuer rauszukommen und irgendwie an der Brückensektion des Hybridschiffs sich rein oder festzufressen, wird beschrieben. Also ich stelle mir das vor wie so eine Zecke. Der geht da drauf, fällt seinen Rüssel aus und bohrt sich durch die Außenwand.
Genau, so ein Rüssel, so ein Ätzrüssel mit Melterfeuer. Ne? Also er schießt mit Melter dann ein Loch rein und dann kommt so ein Landungsschlauch, der dann wie so ein Zeckenrüssel da reingeht und dadurch kommen sie dann da rein.
Ja.
Wird das Schiff mit Primarch geimpft.
Genau. Primarch und Julius. Also so klein scheint der Feuervogel gar nicht zu sein, ne? Wenn Fulcrim plus Julius plus noch Astartes da runtergehen.
Ja, plus Phönix gerade. Ja.
Ja.
Ein bisschen was reinzupassen. Der Fulcrim geht jetzt auch schon mit gezücktem Schwert in den Kampf und lenkt mit dem Schwert auch Geschosse ab.
Ist also eigentlich ein Jedi.
Genau. Und stellt sich auch hunderten Kriegern und ruft dann den Solomon übers Vox zu sich, denn die größte Stunde des Primarchen würde nahen. Da habe ich gedacht, aha, was soll denn so Tolles passieren? Das hat sich mir jetzt noch nicht ergeben, aber naja, vielleicht passiert was Tolles, keine Ahnung. Und dann macht sich der Solomon auch auf den Weg und also mit seiner zweiten macht er sich auf den Weg und hat dasselbe Ziel wie der Fulcrim und der Julius, nämlich die Brücke des Schiffs. Und dann kommen noch einige Seiten mit Kampfbeschreibungen, wie sich Solomon durch das Schiff bewegt und ohne wirklich Inhalt, das kennen wir schon aus Buch 2. Mhm. Und sie versuchen halt, die Brücke vor den anderen zu erreichen, um die Schmach durch den Abschuss über Laeran wieder wettmachen zu können. Das hätte man besser nicht gemacht.
Naja, ich habe noch aufgeschrieben, dass er ein bisschen drüber nachdenkt und plötzlich auf den Gedanken kommt, dass es ja vielleicht sowas wie Götter der Schlacht geben kann. Und dankt denen so ein bisschen, dass er jetzt halt die Chance bekommt, das von Laeran wieder gut zu machen, indem er da so einen Tunnel sieht. Und am Ende dieses Tunnels ist ein Geschütz und ganz viele Verteidiger. Und er denkt jetzt, da werfe ich doch mal meine Waffe weg und stürme da rein. Kaffin findet das eine irgendwie doofe Idee und sagt, ja, ich will irgendwann mal ein Kommando haben, aber muss jetzt nicht gleich sterben, damit ich das Kommando kriege. Solomon sagt, nee, das habe ich nicht vor, du kriegst dein Kommando schon noch, aber nicht so, keine Angst, du musst mir nur Feuerschutz geben. Und tatsächlich funktioniert das. Sie werfen noch ein paar Granaten rein, er stürmt mit seinem Schwert rein und bevor die armen Menschen, die am anderen Ende stehen, wissen, was los ist, sind sie alle gemetzelt, weil die auch anscheinend nicht wissen, was ein Space Marine oder Astartes ist. Und sie drängen sich da so gegen den und denken, mit purer Anzahl können sie ein Blatt machen. Und dann wird beschrieben worden, dann hat er halt 50 Leute umgebracht, sein Kettenschwert trifft zur Glut und er ist fertig. Das war jetzt die Kurzversion.
Naja, meins war noch kürzer. Hm?
Ja, ja.
Ich fand auch lustig beschrieben, dass die Schiffskorridore vor der Brücke so lang sind, damit halt da keine Granaten hingeworfen werden können. Das ist halt nicht auf das Astartes-Maße ausgelegt, weil als sie losgeflogen sind, gab es noch keine Astartes. Und die Granaten finden ihr Ziel ohne Probleme. Das fand ich ganz spaßig geschrieben.
Wobei dann wieder schon wieder erwähnt wird, das ist ja so eine veraltete Technologie. Da war das halt noch nicht so.
Na. Ja. Und dann wechseln wir nochmal zum Julius. Auch hier mit Kampfbeschreibung, wie Julius gegen Xenos kämpft. Sein Adjutant, der Lykaon, kommt ums Leben. Der Fulcrim kämpft und freut sich. Und der Julius erlebt alles sehr intensiv. Die Trauer um Lykaon findet er sehr intensiv. Die Freude am Kampf. Alles ist aufregender als sonst. Und ob das an den neuen Drogen liegt oder an der Erfahrung im Tempel, das weiß er nicht. Ist ihm aber auch wurscht, denn so oder so ist er dankbar dafür. Also finde er ganz cool.
Genau. Das ist die Stelle, die wir eben meinten. Da werden jetzt diese Drogen erwähnt, die irgendwann in dem Kapitel 8, glaube ich, war es, von Fabius dann auch beschrieben und hergestellt werden. Was du halt vorher schon gesagt hast, dass der Julius da jetzt irgendwie ein bisschen extrem reagiert auf die Sinneseindrücke, ist, glaube ich, das einzig Wichtige an der Stelle. Ja. Solomon auf der Brücke, weil er kommt rein, vor den anderen, ganz wichtig.
Ja, reichen die Brücke tatsächlich als erster, ne? Mhm. Und nachdem sich die Besatzung dann ergeben hat, findet er eine Xenos-Kreatur, von der er nicht so genau weiß, ob sie der Schiffsmeister oder der Navigator ist. Aber die Schädeldecke haben sie der Kreatur wohl weggeschossen und die Kreatur sagt dann irgendwie noch zum Solomon, wir wollten einfach nur in Ruhe gelassen werden.
Das fand ich traurig.
Ich fand es nur trauriger, dass der keine Schädeldecke mehr hat.
Ja klar, die Theatralik wird dadurch nochmal ein bisschen gesteigert. Aber cool ist es, dass sie Gefangene machen. Weil,
ja, stimmt, ich glaube nicht alle um.
Ja. Genau, also sie lassen ein paar leben, genau.
Die haben sich auch ergeben, ne? Also wenn die nicht kämpfen, macht es vielleicht keinen Spaß. Und dann steht der Fulcrim in der Tür und sagt, geh weg da. Ja? Lass das Vieh. sowohl der Primarch als auch Julius sehen ziemlich sauer aus. Warum? Ja, weil das Solomon zuerst da war.
Genau. Und die größte Sternstunde von Fulcrim, wie er es angekündigt hat, ging halt in die Hose. Es war nicht seine.
Ja, also wenn das mit der größten Sternstunde gemeint war, also ich dachte bisher immer noch nicht, dass das ist, aber wenn du denkst, das ist das. Und
also es wird ja sonst nichts mehr beschrieben, was großartig passiert. Und das Einnehmen der Brücke beendet ja die Schlacht gegen das Diasporex, oder?
Ja, hast du schon recht. Ich habe mir nur gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen noch was anderes, irgendwie mit Technologie erobern oder naja, aber wenn es wirklich nur ist, die Brücke erobern, dann hat der Fulcrim ein bisschen dick aufgeticht.
Ja, gut, das ist so eine Primarchenkrankheit, glaube ich. Leicht übertreiben.
Also es geht mit dem Fulcrim immer so richtig auf den Keks. Mhm. Und weil zuerst der Ferus Manus und jetzt der Demeter, ne, sind dann alle verrückt. Und dann flüstert diese Stimme in seinem Kopf, dass der Ferus Manus hat ihnen ja nur geholfen, also mit dem Schiff, ne, eben im Weltraum, kurz bevor sie weggeschossen werden sollten. Und er hat ihnen ja nur geholfen, weil er selber seine Größe zeigen will. Und der Demeter halt auch nur wegen dem Ruhm, der eigentlich dem Fulcrim gehören sollte, hat ihm gestohlen, ne, und alles gegen ihn. Und das will Fulcrim halt aber noch nicht glauben. Aber die Stimme sagt, doch, doch, so tief in den Trinken, weißt du das auch schon. Ne? Da hat er so einen kleinen Kobold im Kopf sitzen.
Genau. Aber in der Szene finde ich es aber nicht so schlimm wie vorher, weil er wehrt sich so ein bisschen dagegen. Und vorher sagt er, okay, das ist mein Unterbewusstsein, das hat bestimmt recht und ich wusste das ja alles schon immer. Und jetzt fällt er auf den und sagt, nee, das irgendwie kann ich das nicht glauben. Am Schluss glaubt er es dann anscheinend doch. Ne?
Wir wissen ja, dass es kein Happy End wird, ne?
Das sowieso, genau, ja.
Was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass so dieser schleichende Prozess gezeigt wird. Mhm. Dass sie so langsam, aber sicher ihrem Verderben entgegengehen.
Genau. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was mit dem Demeter wird. Ob der da mitschleicht oder ob er irgendwann merkt, dass da irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.
Ich gehe mal davon aus, dass der Solomon unser Tavitz ist, beziehungsweise dass der Solomon unser Loken ist.
Ich hatte es vermutet oder vielleicht hatte ich es auch gehofft, dass er in der Szene, in der er in den Gang stürmt, einfach vom ersten Schuss zerfetzt wird und dann ist vorbei. So in die
das
Richtung.
Das wäre mal ein Twist gewesen.
Genau. Ich hätte es mir vorstellen können, ja. So groß und wahnsinnig, dass er halt einfach Schwachsinn macht und dann dabei bekommt.
Dann war es das schon mit Kapitel 10, bevor es dann nächste Woche mit Teil 3 weitergeht vom Buch 5 der Horus Heresy. Hast du noch Ergänzungen?
Also inhaltlich nicht. Cool finde ich, obwohl wir so lange eine Pause hatten, bin ich ziemlich schnell nochmal da gewesen, wo wir aufgehört hatten, auch gedanklich. Hm. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich was vergessen habe oder keinen Anschluss mehr finde. Muss man dann eigentlich sagen, hat der Autor vielleicht sogar gut gemacht. Nee, aber sonst war wieder viel Schlachten, die wir ja auch teilweise übersprungen haben von der Beschreibung. Die Handlung hält sich zurück, aber es wird trotzdem entwickelt, wie du schon gesagt hast, dieser Verfall eigentlich in der ganzen Legion.
Hm. Es könnte, wie gesagt, mehr so ein bisschen mehr Charakter entwickeln, es könnte so ein bisschen mehr auch Dialog drin sein zwischen den Charakteren. Ne? Das haben wir ja auch gerade während dieser Schlachtbeschreibung ja nicht. Also der James Waller hat das alles ja beschrieben oder hat beziehungsweise auch das Geschehen ja immer so beschrieben, dass Charaktere sich ja auch miteinander unterhalten.
Mhm.
Das heißt, du hast ja nie irgendwie eine schon, aber nicht hauptsächlich nur eine Erzählerperspektive gehabt, die dir quasi sagt, der macht jetzt das und jetzt macht er das.
Also man konnte sich besser in die Charaktere hineinversetzen. Mhm. Hier sind es halt nur ganz wenige, die ein bisschen enger beleuchtet werden, also Judas zum Beispiel und Solomon. Aber stimmt, die Dialoge finden zum Beispiel fast nicht unter denen selbst statt, sondern es ist eher so, jeder Einzelne erlebt irgendwas.
Aber selbst zu Solomon und zu Julius habe ich keine solche Beziehung wie zum Beispiel zu Tavitz oder zu Loken, ne, oder also,
ja gut,
ist nicht, also, oder zum Garro, ja, was wir jetzt halt bei der Eisenstein halt hatten. Also da ist viel mehr, da ist viel mehr Tiefe drin und Solomon und Julius, also sagen wir mal so, wenn der Solomon jetzt in dem Gang da umgekommen wäre, hätte es mir nicht egaler sein können.
Wobei wir aber Loken auch ein paar Bücher länger kennen.
Ja, deshalb bin ich am Schluss noch zu Garo gewechselt, ne, weil Garo kennen wir jetzt ja nur in dem im letzten Buch.
Ja, das stimmt. Der war wesentlich entwickelter, ja. Und warum auch immer, neben Loken fand ich Torgadon auch cool, obwohl wir über den gar nicht so viel erfahren haben. Ja. Aber irgendwie habe ich den auch gut in Erinnerung.
Ja, wie den Tarwitz auch. Der,
ja, ja.
Den wir uns ja nicht mehr merken müssen eigentlich. Er ist ja nicht mehr.
Leider, leider.
Könnte man von Loken auch sagen, aber da die Brücke gehen wir noch nicht.
Genau, das wissen wir noch nicht so wirklich, ja.
Nun gut, dann, ehrlich gesagt, schließen wir die Folge für heute. Wir freuen uns auf ein neues Jahr 2026 und auf neue Bücher und neue Geschichten. Gucken wir mal, was uns noch so ereilt. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch eine Überraschung. Das würde mich sehr freuen. Dann nächste Woche zu Teil 3 des Buchs Fünfte Haus, Heresy Fulcrum. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.